Lange Busfahrten, Lagerfeuer, kurze Nächte. Irgendwie aufregend. Das fällt mir so ein, wenn ich an Jugendherbergen denke. Alles ein bisschen spartanisch, mit ein bisschen zu kurzem Bett. An was ich eher nicht so denke, ist britischer Sozialtourismus. Du vielleicht?
Der ZZF-Podcast.
Die Jugendherbergen.
Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Hey, ich bin Tim Schleinitz und ich begrüße dich zu dieser Folge des ZZF-Podcast über Jugendherbergen. Wenn du in eine deutsche Schule gegangen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch schon mal in einer übernachtet hast, dass du bestimmte Erinnerungen und vielleicht auch Klischees mit den Stockbetten verbindest. Aber das Phänomen der Jugendherbergen ist von Anfang an auch trans- und international. Sie wurden etwa beeinflusst durch europäische Jugendbewegungen. Und sogar britischer Sozialtourismus veränderte die Zusammensetzung der Gäste in deutschen Jugendherbergen. Das hat Vincent Kleinbub herausgefunden. Vincent ist seit Januar 2024, also jetzt knapp ein Jahr, als Doktorand und Stipendiat am ZZF und erforscht zu den deutschen Jugendherbergen. Er ist einer meiner Gesprächspartner heute. Der andere ist Winfried Süß. Er leitet die Abteilung 4 Regime des Sozialen am ZZF gemeinsam mit Jutta Braun. Und er betreut Vincents Dissertationsprojekt. In dieses Projekt werde ich heute einen Einblick bekommen, einen Werkstattbericht sozusagen. Und zwar zur Geschichte des deutschen Jugendherbergswerks von seiner Gründung im späten Kaiserreich bis in die 1950er Jahre. Übrigens, die erste Jugendherberge gründete sich 1914 im sauerländischen Altena. Der Hauptverband folgte dann nach Kriegsende 1919, ist dieses Jahr also 105 Jahre alt geworden. Dieser Verband koordiniert zwar die Landesverbände, handeln tun diese aber selbstständig. Ein eher dezentrales Konzept also. In seinem Projekt will Vincent Kleinbub aber über solche blanken Zahlen und Personalien hinausgehen. Schließlich gibt es noch einige Wissenslücken, etwa beim transnationalen Aspekt der Jugendherbergsbewegung oder auch der Rolle im NS. Zwar sind alle Ergebnisse erstmal Zwischenstände, trotzdem hat er schon einige Überraschungen in den Quellen gefunden. Bleibt also dran, es wird interessant. Im ersten Teil wird es um eher grundlegende Fragen gehen. Im zweiten Teil, ungefähr ab Minute 17, geht es dann um konkrete Ergebnisse des Projekts. Zuerst wollte ich wissen, wann war denn euer letzter Besuch in einer Jugendherberge? Und als erster antwortete mir Winfried Süß.
Bei mir ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich glaube, zum letzten Mal war ich als Doktorand auf einer Archivreise in einer Jugendherberge in Koblenz. Und ich bin aber tatsächlich vorher als Schüler sehr oft da gewesen. Ich habe in Nordrhein-Westfalen Abitur gemacht und da gibt es so bestimmte regelmäßige Kontaktzonen zu den Jugendherbergen. Ich habe gestern Abend tatsächlich nochmal nachgeschaut. Also im letzten Jahr waren es über 9 Millionen Übernachtungen. Also es ist tatsächlich eine relativ alltägliche Erfahrung, die Menschen gerade in Deutschland haben. Und ich finde es eigentlich für Historiker immer ganz spannend, wenn man so eine Alltagserfahrung, die viele gemacht haben, eine historische Grundierung geben kann.
Und bei dir, Vincent, wie ist es bei dir? Auch schon so lange her, oder?
Gar nicht so lange her. Mein letzter Jugendherbergsaufenthalt war im April in einer Jugendherberge in Schottland. Und das ist tatsächlich ganz interessant, denn die Jugendherbergen in Großbritannien unterscheiden sich maßgeblich von denen in Deutschland. Die Jugendherbergen sind nicht so stark auf Schule ausgerichtet, sondern tatsächlich auf Mountaineers, Climbers, Ramblers, also Wanderer. Die gab es in Deutschland historisch auch. Das ist historisch sehr eng mit der Genese des Jugendherbergswerks verknüpft. Inzwischen ist aber quasi die größte Gruppe eigentlich die Schüler.
Um das nochmal kurz auseinander zu dröseln, ich habe nämlich auch so überlegt, wann ich das letzte Mal in der Jugendherberge war. Und in meiner Erinnerung viel Grundschulzeit, Klassenfahrt. Und ist denn Schullandheim eigentlich das gleiche wie Jugendherberge? Weil ich dachte mir, war ich jetzt im Schullandheim oder in der Jugendherberge?
Also historisch nein. Tatsächlich sind Jugendherbergen aber zentrale Orte für Schullandheime. Also die Schullandheim-Bewegung hat nochmal einen anderen Ausgangspunkt, ist aber eng verwandt mit der Jugendherbergsbewegung. Im Nationalsozialismus tatsächlich schluckt der Jugendherbergsverband kurze Zeit den Schullandheimverband. Und Schullandheime sind aber historisch Heime, die an eine Schule angegliedert sind. Also eine Schule unterhält ein Heim irgendwo abseits der Schule, wo sie dann regelmäßig die Klassen durchwechselt, die dann dort auf Ausflüge gehen. Die Jugendherberge ist quasi eher auf spontane Besuche und kürzere Übernachtungen auch von Einzelwanderern ausgelegt. Das ist der historische Unterschied. Heute verwischen diese Linien aber mehr und mehr.
Okay, na, ist ja kein Wunder, dass das auch sich bei mir ein bisschen im Kopf verwischt hat, sozusagen. Um jetzt mal auf diesen Titel deines Projekts nochmal zu sprechen zu kommen, also die Geschichte der Jugendherbergen und des Deutschen Jugendherbergswerks, DJH, in der NS-Zeit und im geteilten Deutschland. Was ist da denn dein Hauptinteresse eigentlich? Um was geht's?
Genau, also meine Arbeit steigt eigentlich in den 1920er Jahren ein, in der Weimarer Republik. Und das Jugendherbergswerk, das bereits im späten Kaiserreich gegründet worden ist und quasi noch von diesem Ethos der Jugendbewegung zehrt und den frühen Jugendwanderern allen voran, dem Wandervogel, das boomt in dieser Zeit. Und in den 20er Jahren wird das Jugendherbergswerk zu einem großen touristischen Faktor im Deutschen Reich und ermöglicht ganz vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Ferien. Die können an den Wochenenden und in den Ferien eigene Fahrten unternehmen und preisgünstig kriegen die Unterkünfte. Das Netz baut sich, also wird immer größer und es gibt immer mehr Möglichkeiten. Das ist der Startpunkt. Dieses Jugendherbergswerk wird dann im Nationalsozialismus von der Hitlerjugend übernommen. Darauf legt mein Projekt tatsächlich den Fokus. Es schaut sich an, was sind eigentlich die Kontinuitäten und Brüche dieser Bewegung im Nationalsozialismus. Wie wird auch der politische Zugriff auf Jugend über Jugendherbergen gelenkt? Und ich gucke mir danach auch noch die Nachwirkungen an. Also was geschieht eigentlich zäsurübergreifend nach 1945, gerade in Bezug auf die Demokratiekampagnen der Alliierten, wo Jugendherbergen abermals einen sehr wichtigen Stellenwert bekommen. Und mein Projekt endet ungefähr Ende der 50er Jahre, wo die ersten Liberalisierungstendenzen im Jugendherbergswerk sich anbahnen. Liberalisierungstendenz meint in dem Sinne, dass Jugendliche von unten ganz aktiv bestimmte Regeln in Frage stellen, dass eine bestimmte Internationalisierung sich verselbstständigt und mit einem neuen Anspruch von unten ausformuliert wird. Genau, das sind Sachen, die kommen dann in den 60er, 70er Jahren zum Tragen. Meine Studie endet aber dort und guckt sich auch an, wie in den 50er Jahren quasi auch beides parallel zueinander läuft. Die Verhandlung innerhalb des Verbands über den Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Vergangenheit und gleichzeitig der Aufbruch in ein neues demokratisches Deutschland, Demokratisierungsprozesse, die weit komplexer sind, als so eine einfache demokratisierende Erfolgsgeschichte das fassen kann.
Da vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, weil du sagst, so die Wurzeln in der Jugendbewegung oder in den Jugendbewegungen, ich denke jetzt an dieses Lied, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, das ist jetzt nun nicht in den 1910er oder 1920er Jahren entstanden, sondern ein bisschen später. Was ist das in dem Fall, die Jugendbewegung? Weil du sagst, es kommt aus dieser, es klingt wie so ein Fachbegriff, deswegen frage ich nach.
Ja, es ist insofern tatsächlich ein Fachbegriff, weil man sozusagen damit eine bestimmte Haltung kennzeichnet, die so um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wirkungsmächtig wird. Die richtet sich ganz stark gegen so bestimmte Erscheinungen der Industriemoderne. Also die ist verbunden mit Großstadtkritik, auch mit einer frühen Form von Konsumkritik. Die ist sehr naturinteressiert, also aus den Städten herauszuwandern. Und da braucht man ja dann irgendwas, wo man übernachten kann. Vielleicht muss man einen Punkt auch mal, um zu erklären, warum das wirklich ein breitenwirksames Phänomen geworden ist. Also vor allen Dingen seit den 20er Jahren vermittelschichtlich sich der Tourismus, aber es ist keineswegs so, dass das alle Schichten erreicht. Und was diese Jugendherbergsbewegung so attraktiv macht, dass von einer bestimmten Altersgruppe der Anspruch wirklich war, schichtübergreifend solche Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Das ist auch ein sehr einfacher Tourismus und das gehört sozusagen auch zum Selbstverständnis dieser Einrichtungen. Also bekommt man kein Frühstück ans Bett gebracht, sondern das macht man selber und die Grundreinigung der Schlafsäle, es sind Säle, keine Einzelzimmer, dafür sind die Gäste selber verantwortlich und das Ganze wird dann sozusagen überwacht durch sogenannte Herbergs Eltern. Also da ist sozusagen die elterliche Autorität, die in den 20er Jahren noch wesentlich stärker ausgeprägt war, als sie in unserer Gegenwart der Fall ist, durchaus ernst zu nehmen gewesen als pädagogischer Anspruch.
Also diese Jugendbewegung ermöglicht dann, wie du auch gesagt hast, vielen Menschen erstmals so einen Urlaub eigentlich. In der Gruppe ja dann vermutlich, ne? Also Jugendbewegung, Herberge, Seele auch war schon, hat Winfried auch schon gesagt. Also das war jetzt nichts, was man individuell eigentlich gemacht hat dann, oder? Also dann ist man mit einer Gruppe eigentlich losgezogen, oder?
Ich würde da stärker differenzieren. Das eine ist die Jugendbewegung, die quasi ein Fahrtenleben entwickelt. Die schlafen auch in Jugendherbergen, die haben aber vor allem auch Zelte, Jurten. Also sie schlafen auch viel draußen. Ja? Aber durch diese Jugendbewegung etabliert sich eine Form des Reisens und des Tourismus, die quasi spezifisch Jugendliche anspricht und nachgeahmt wird, nämlich das Fahrtenwesen. Das müssen keine organisierten Jugendbewegungsgruppen sein. Das können auch einfach Freundeskreise sein. Die sammeln sich und die gehen auf Fahrt. Und dort nutzen sie die Jugendherbergen. Von daher gibt es schon einen großen Einzelwanderertourismus. Und gerade in den 1920er Jahren wird das ein Massenphänomen, das quasi weit über die Kreise der organisierten Jugendbewegung, die sich auch vielfach als Avantgarde sieht, die Jugendherbergen zum Teil auch kritisch betrachtet, weil da jetzt jeder rein kann und so, die sich davon auch abhebt.
Deswegen sprechen wir in dem Projekt auch lieber von dem Wort Sozialtourismus, also die auch sozusagen diese individuelle Komponente ernst nimmt. Und dadurch ergibt sich so ein bisschen, dass diese Jugendherbergen sozusagen ganz ambivalente Orte sind. Sie sind auf der einen Seite Orte des Ausbruchs, also aus dem Elternhaus, auch als sozusagen den städtischen Lebensbedingungen, also Orte jugendlicher Selbstbestimmung. Sie sind aber dann auch immer Orte, an denen versucht wird, auf Jugendliche zuzugreifen in ganz unterschiedlichen Formen.
Ja, zum Beispiel, wo hattest du ja die Herbergsväter schon erwähnt. Sind das ausschließlich Männer dann eigentlich, die du in deinem Untersuchungszeitraum gesehen hast? Also Herbergsväter oder gibt es auch Herbergsmütter oder Herbergseltern oder?
Es gibt einzelne Herbergsväter, es gibt einzelne Herbergsmütter und ganz oft, und das wird von vielen Teilen des Verbands auch präferiert, sind es Ehepaare.
Okay, also das heißt, ich bin dann in meiner Freundesgruppe allein oder mit meiner Jugendbewegungsgruppe bin ich dann dort zu Gast bei einem Ehepaar, mehr oder weniger.
Genau.
Idealerweise.
Dort gibt es typische gegenderte Rollenaufteilungen. Die Frau kocht das Essen, kümmert sich quasi um die vermeintlich weiblichen Seiten der Erziehung. Und der Mann kümmert sich um handwerkliche Jobs, guckt, dass die Herberge in Schuss bleibt. Zusammen übernehmen sie die Organisation, die Instandhaltung. Die Herbergseltern sind so ein bisschen quasi die Ansprechperson für alles. Sie haben eine pädagogische Rolle, die wird ihnen auch aktiv zugeschrieben, die fordern sie für sich selbst auch ein und gleichzeitig haben sie eben auch eine Rolle als Manager, Hausmeister, das alles. Es gibt ja auch schon, bevor es die Jugendherbergen gibt, zahlreiche andere Häuser, wo man günstig unterkommen kann. Also diese Bewegung steht nicht für sich. Sie greift etwas auf, was es schon vorher gibt. Es gibt Wandererheime, es gibt die sogenannten Schüler- und Studentenherbergen. Und was die Jugendherbergsbewegung macht, sie öffnet diesen Raum für alle Jugendlichen, gruppen- und milieuübergreifend. Und gleichzeitig pädagogisiert sie diesen Raum. Also es gibt nicht nur die Herbergseltern, es gibt auch ein ganzes Set von Hausregeln, denen man sich unterwerfen muss. Es gibt feste Schlafenszeiten, es gibt Zeiten, in denen man in der Herberge sein muss, es gibt feste Essenszeiten und es gibt bestimmte Aufgaben, die Jugendliche übernehmen müssen. Das sind kleinere Hausaufgaben dort. Zum Beispiel, sie müssen ihre Betten machen.
Und was auch ganz wichtig ist, das hängt mit der Tradition auch der Lebensreform zusammen. Es gibt ein sehr starkes Ideal der Nüchternheit in vielfacher Hinsicht. Also das bezieht sich auf das Essen, das eher einfach war. Das bezieht sich aber auch auf sozusagen alle möglichen Genussgifte, die bei Jugendlichen zu allen Zeiten populär waren. Also in diesem Falle vor allen Dingen Nikotin und Alkohol. Gerade bei Einzelreisenden ist das sozusagen permanenter Konfliktpunkt. Wenn wir ein bisschen mehr in unsere Gegenwart springen, in die Nachkriegszeit, ist ein anderer ganz interessanter Konfliktpunkt die Art der Fortbewegung. Also ursprünglich waren es tatsächlich Wandererherbergen. Also das Fahrrad war noch akzeptiert, also als Transportmittel, wo man selber körperlich tätig war. Aber in den 50er Jahren waren dann zum Beispiel Mopeds, also eine permanente Kampfzone. Ich habe jetzt die Tage in Bericht über einen Herbergsvater gelesen, der dann an den Kleidern geschnüffelt hat. Und wenn die nach Benzin abgebrochen sind, mussten die wieder raus. Also ein großer Konflikt ist natürlich auch, im anderen Geschlecht nahe zu kommen. Das ist auch sehr lange nicht toleriert, aber wir wissen sozusagen aus den Fällen, wo über Regelverstöße berichtet worden ist, natürlich, dass das permanent vorgekommen ist.
Was macht denn vielleicht auch aus deiner Sicht, Vincent, die Jugendherbergen denn dann so anders als zum Beispiel A&O-Hostels oder so?
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir haben jetzt sehr stark darauf abgehoben, wie die Jugendherbergen den Jugendtourismus befördern. Gleichzeitig sieht sich dieser Verband und sehen sich die Jugendherbergen ja gar nicht als Teil des regulären Tourismus. Und ich glaube, das ist eine Tendenz oder das ist auch ein Selbstverständnis, das es bis heute gibt. Also man ist nicht Teil regulären Tourismus, sondern es ist ein pädagogisch begleiteter Tourismus. Der richtet sich gezielt an Jugendliche und er funktioniert nicht kommerziell. Das ist der Anspruch. Bis heute ist das DJH ein gemeinnütziger Träger. Jugendherbergen sind günstiger, sie arbeiten in der Regel nicht profitorientiert. Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass man sich quasi einen touristischen Akteur anguckt, der aber stets unter eigentlich nicht touristischen Vorzeichen handelt.
Ein bisschen paradox eigentlich, ne?
Und das ist übrigens ein Anspruch, der herausgefordert wird, weil die kommerziellen Mitbewerber, also das sind ja Konzerne, die hinter diesen Hostels stehen, die finden das natürlich überhaupt nicht gut, dass das Jugendherbergswerk gemeinnützig ist und also bestimmte Steuern nicht zahlen muss zum Beispiel und eben auch Zuschüsse bekommt der öffentlichen Hand, die gerechtfertigt werden über Jugendförderung. Also weil man sagt, das Jugendherbergswerk macht einen wichtigen Beitrag zur auf Jugendliche bezogenen Sozialpolitik. Und das ist eben der Sozialtourismus im Unterschied zum Tourismus, den auch Jugendliche machen. Und da würde ich tatsächlich sagen, diese Grenze ist, das hängt auch mit der EU zusammen, die ja so bei Subventionen immer doppelt genau hinschaut. Diese Grenze ist gerade sehr umkämpft. Da hat es Klagen gegeben und da muss man auch mal sehen, wie lange sozusagen dieser Sonderstatus des Jugendherbergverbands Bestand hat, den ich persönlich für sehr sinnvoll halte.
So. Ich glaube, hier ist ein guter Punkt, um mal kurz rein zu moderieren in unser Gespräch. Ein paar Anmerkungen habe ich nämlich. Zum Beispiel gab es 2023 etwa 480 Millionen touristische Übernachtungen in Deutschland insgesamt. Eine halbe Milliarde. In Jugendherbergen waren es ja etwa 9 Millionen. Nur mal so zur Einordnung. Außerdem, beim Begriff Sozialtourismus hat es vielleicht geklingelt bei der einen oder dem anderen. Winfried Süß meint hier aber nicht das Unwort des Jahres von 2013. Als ziemlich populistisches Schlagwort meint das ja die These, dass Menschen nur in ein Land kommen, weil sie von sozialer Absicherung profitieren wollen. Bürgergeld beziehen zum Beispiel. Hier ist aber ein Tourismus gemeint, der möglich gemacht wird durch bestimmte sozialpolitische Maßnahmen. Zum Beispiel durch finanzielle Zuschüsse, sei es vom Staat, von Kirchen oder von sozialen Verbänden. Teil dieses Sozialtourismus kann auch sein, dass kostengünstige Unterkünfte gebaut und zugänglich gemacht werden. Etwa sogenannte Betriebserholungsheime, die Unternehmen für ihre ArbeiterInnen und Angestellten errichten. Oder eben die Jugendherbergen. Erwähnt wurde auch schon, die Jugendherbergen wären beeinflusst gewesen von der Lebensreform. Das wird gleich nochmal Thema, deshalb habe ich hier auch ein paar Anmerkungen dazu. Diese Bewegung beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine übergreifende Organisation gab es nie, dafür aber eine Vielzahl von Vereinen und Einzelpersonen, die da wichtig gewesen sind. Einige LebensreformerInnen etwa behaupteten, die Menschen würden krank werden durch Industrialisierung, Stadtleben und Konsummentalität. Dagegen wiederum helfe zum Beispiel Nüchternheit, FKK, Vollwertkost und die Ertüchtigung des gesunden Körpers, zum Beispiel mit Yoga an der frischen Luft. Klingt irgendwie vertraut. Da liegen allerdings gewisse reaktionäre Momente drin. Zum Beispiel die Idee, dass der Mensch durch Zivilisation gleichsam degenerieren würde, weg von einem reinen Urzustand, den die Biologie diktiert. Aber auch fortschrittliche Elemente finden sich, zum Beispiel die Reformkleidung für Frauen mit weiten Hosen oder outdoor-tauglichen Röcken statt stark einengendem Korsett. Auch die sozialreformerischen Ideen der Wohnungsbaugenossenschaften oder des Gemeinschaftslebens sind verbunden mit dieser ziemlich diffusen Bewegung. Gemeinsam ist der Reformbewegung und den Jugendherbergen ihr pädagogischer Anspruch. Sie wollen erziehen, sie wollen ihr Wissen vermitteln. Und an dieser Stelle geht es jetzt weiter mit unserem Gespräch. Wie ist das denn dann, weil wir diesen kurzen Sprung in die Nachkriegszeit schon hatten, ist das denn die ganze Zeit auch dieser pädagogische Anspruch, also über den ganzen Zeitraum deines Projektes?
Ja, und das macht die Jugendherbergen eben auch so anfällig für politische Zugriffe. Gerade die NS-Pädagogik versucht die Jugendherbergen sehr stark einzubinden, um Jugendliche für das Regime zu begeistern. Und dort werden natürlich pädagogische Vorstellungen geprägt. Und im Nationalsozialismus verändern sich bestimmte Aspekte der Herbergspädagogik. Viele nationale Aspekte, also zum Beispiel Heimaterziehung oder die sogenannte Grenzlandpädagogik, also wo man an die deutschen Grenzen fährt und sich anschaut, welche Gebiete durch den Versailler Vertrag dem Deutschen Reich entzogen worden sind, so das Mindset, die laufen im Nationalsozialismus weiter und werden maßgeblich radikalisiert.
Das, was Vincent gerade angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir gehen quasi zweimal über eine politische Epochenzäsur, also 1933 und 1945. Und der Nationalsozialismus, der ist ja nicht eingeflogen wie ein UFO und hat alles neu gemacht, sondern der greift, und das kann man gerade in der Jugendpolitik sehr gut zeigen, der greift quasi bestehende Entwicklungen auf, und da ist so auch die Vorstellung von Jugend als nationale Zukunft, Ausdruck nationaler Stärke, ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt nicht speziell nationalsozialistisch war, den die aber sozusagen mitgenommen haben, den die radikalisiert haben. Aber da gibt es sozusagen eine ganze Reihe von Berührungspunkten ins bürgerliche Lager hinein, auch ins linke Lager hinein. Also die Jugendherbergen werden im Dritten Reich beworben als Heimstätten des deutschen Sozialismus, auf einem Plakat, das beim Reichsparteitag gezeigt worden ist, ne? Da kann man wieder sehen, dieses Schichtübergreifende zum Beispiel, dieser Anspruch, was zu machen für alle, das ist sehr populär gewesen. Und das trägt sozusagen auch zur Integration der NS-Herrschaft bei.
Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die 20er Jahre nicht nur eine Zeit sind, in der sich Tourismus demokratisiert, sondern in der sich Pädagogik auch nationalisiert. Also gerade Reformpädagogen sind sehr anfällig für illiberale Tendenzen. Und gerade in der Jugendherbergsbewegung, wo viele Lehrer auch organisiert sind und wo viele Pädagogen eben die Jugendherbergen auch nutzen für Schulwanderungen, Schulfahrten, dort kommt das zum Tragen. Jugendherbergen sind dann oft der Ausgangspunkt für eine Heimatpädagogik, die quasi sehr stark so etwas wie Heimat territorialisiert und wo bestimmte biologische Aspekte auch schon langsam mit einfließen. Und das macht diesen ganzen pädagogischen Tourismus um die Jugendherbergen 1933 sehr anfällig oder beziehungsweise sehr anknüpfungsfähig für nationalsozialistische Pädagogik. Ich kann vielleicht noch zu den Grenzlandjugendherbergen etwas sagen. Also tatsächlich finden die Nationalsozialisten 1933 schon eine große Infrastruktur vor. Also bereits nach 1919 gründen sich an den Reichsgrenzen die ersten Grenzlandjugendherbergen. Und wenn man sich die Karten anguckt, sieht man zum Beispiel in Hinterpommern ein dichtes Netz an Jugendherbergen direkt an der Grenze zum sogenannten Korridor. Dort gehen Pädagogen gezielt hin. Es gibt gezielte Förderung, auch schon in der Weimarer Republik, öffentliche Förderung für diese Grenzlandfahrten, wo Jugendliche und Kinder ganz gezielt nationalisiert werden. Also man geht mit denen dorthin, man zeigt ihnen die Grenzposten, man zeigt ihnen, was die Grenze alles anrichtet. Dort kursieren quasi bestimmte Mythen und Vorurteile. Also den Deutschen ist ihre Heimat entrissen worden. Der polnische Korridor richtet die deutsche Wirtschaft und Landwirtschaft zugrunde. Das sind alles quasi sehr starke Bilder, die werden antipolnisch aufgeladen und die werden bei diesen Grenzlandfahrten eben nationalistisch propagiert. Und das passiert alles vor dem NS, und der NS radikalisiert das dann sehr stark, indem er das quasi anreichert mit einer tatsächlichen Praxis von Expansion. Also die Jugendherbergseltern werden dann als Siedler angesehen. Die Landwirtschaft um diese Jugendherbergen wird ausgebaut. Also dort wird quasi ein Siedlergedanke nicht nur symbolisiert, sondern auch praktiziert. Und da sieht man eben ganz gut die Kontinuitäten, aber auch die Radikalisierung, die das ab 33 durchläuft und die eben sehr stark mit pädagogischen Formaten einhergeht.
Was vielleicht noch ganz wichtig ist, damit jetzt bei den Hörern keine falsche Vorstellung entsteht: Das Jugendherbergswerk ist eine extrem dezentrale Organisation gewesen und ist es eigentlich bis heute. Also da machen unterschiedliche Landesverbände unterschiedliche Politiken, also zum Beispiel die Landesverbände in Regionen, wo die Arbeiterbewegung stark war, damals zum Beispiel Thüringen und Sachsen, die sind deutlich demokratienäher als andere Landesverbände. Also wir haben eben tatsächlich auch auf das Jahr 33 ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben Reaktionen sozusagen der Anpassung, auch der Selbsteinfügung in das Regime. Wir haben Reaktionen, die man als widerständiges Handeln deuten kann oder die von den Akteuren als widerständiges Handeln gedeutet wurden nach 45, wo es aber im Grunde darum geht, die Autonomie der eigenen Organisation zu bewahren. Wir haben aber auch Verfolgte aus dem Bereich. Es gibt einen ganz prominenten Fall, die Burg Hohnstein in Sachsen, das ist eine frühe Jugendherberge, die hatte einen sozialdemokratischen Leiter. Also den einzigen, den ich kenne, aber diese Burg Hohnstein, die wird dann umgewandelt in ein Konzentrationslager 33 und der erste Insasse ist der ehemalige Herbergsvater, der übrigens nach 45 dann weiter tätig ist im Bereich Jugendherbergswesen in der DDR.
Das ist eine entscheidende Sache, die sich durch die Gleichschaltung innerhalb der HJ tatsächlich ändert. Vor 1933 haben wir zwar konservative Tendenzen im Verband, auch illiberale Tendenzen, aber es ist ein breiter Verband. Das Jugendherbergswesen ist für auch viele demokratische Akteure sehr interessant und die engagieren sich dort. Zum Beispiel die sozialistischen Naturfreunde geben ihre Naturfreundehäuser, speisen sie in das Jugendherbergsnetzwerk ein. Ja, also wir haben eine Bandbreite von Akteuren und solange wir die haben, haben wir unterschiedliche Vorstellungen, worin quasi der soziale Nutzen dieser Herbergen besteht und wie dieser Tourismus ausgedeutet wird. Der NS muss nichts neu erfinden, aber dadurch, dass er die anderen Vorstellungen von Jugendherbergswesen eben verdrängt, setzt sich diese nationalpädagogische Linie durch und lässt sich eben ein Stück weit radikalisieren.
Was wären denn so andere, weil wir jetzt so sehr auf diesen nationalistischen, ich sag mal, vielleicht auch reaktionären Deutung des Jugendherbergswesens und dieses Wanderns und so geschaut haben, was wären denn dann so andere Deutungen, die damals, aber vielleicht auch heute noch existieren?
Also es gibt von Anfang an neben der bürgerlichen Jugendbewegung, in der sich große Teile nationalisieren in der Weimarer Republik, gibt es immer auch eine Arbeiterjugendbewegung, die nochmal ganz andere Vorstellungen hat, die auch ein ganz anderes politisches Selbstverständnis hat. Also der DJH argumentiert sehr stark über Überparteilichkeit und es gibt eigentlich quasi gerade unter den Pädagogen, die sich dort engagieren, immer die Vorstellung, man müsse Politik eigentlich aus diesen Häusern raushalten. Das ist bei einer Arbeiterjugendbewegung natürlich anders, die definiert sich anders. Und wir haben auch nach 1933, die Jugendherbergsbewegung internationalisiert sich in den 30er Jahren sehr stark, haben wir außerhalb des Deutschen Reichs andere Jugendherbergsströmungen. Also zum Beispiel in Frankreich gründet sich 1933 ein laizistischer Jugendherbergsverband, der dort mit den Katholiken konkurriert, zum Teil auch zusammenarbeitet. Leo Lagrange tatsächlich, also Freizeitminister der Front Populaire, fördert ab 36 sehr stark das sozialistische Jugendherbergswesen. Und bis 39 gibt es dort quasi eine sehr starke Arbeiter, auch folkloristische, aber eine Tradition, die sich, würde ich sagen, schon abhebt von quasi diesem nationalpädagogischen Duktus, der quasi mit der deutschen Ursprungsbewegung so ein bisschen verbunden ist.
Also das heißt, in Frankreich jetzt nur, da gab es dann eine katholische und eine laizistische Bewegung sozusagen.
Genau.
Nur als Verständnis nochmal. Okay, und das bedeutet also, dieser Jugendherbergsgedanke selbst, kann man das dann so sagen, kommt aus dem deutschen Reich eigentlich und verbreitet sich dann oder ist das eine Gleichzeitigkeit oder weil gibt es da auch noch andere Länder eigentlich, die diesen Gedanken verfolgen oder in denen dieser Gedanke verfolgt wird?
Genau, ich glaube, dass man mit dieser Vorstellung sehr vorsichtig sein muss. Also die Vorstellung, die sich über mehrere Jahrzehnte erhalten hat und die man immer wieder antrifft, sei es nun wissenschaftlich oder Verbandsliteratur, ist quasi von Deutschland, verteilt sich das Jugendherbergswesen in der Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass quasi Deutschland für viele eine wichtige Initiation war, also weil es dort zum ersten Mal so etwas wie ein Jugendherbergsnetzwerk gab und das als Vorbild fungiert hat, dass es aber in anderen Ländern durchaus auch andere Anknüpfungspunkte gibt. Also eine englische Jugendherbergsbewegung hatte schon in den 20er Jahren Vorläufer mit den Rambling Associations. Es gibt gerade die international vernetzte Friedensbewegung unterhält vielfach Unterkunftsstätten und Häuser, veranstaltet auch schon vorher Jugendkongresse. Also dort sind es Akteure, die haben auch eine längere Geschichte. Und es ist nicht einfach so, dass das international kopiert wird, sondern es wird sich angeeignet und es wird mit je eigenen Traditionslinien angereichert. Und das macht tatsächlich gerade die 30er Jahre so interessant, weil quasi während der nationalsozialistischen Radikalisierung in Deutschland nebendran ein Jugendherbergswesen sich immer weiter ausbaut, das in Beziehungen mit dem sogenannten Dritten Reich tritt. Und diese Beziehungen sind ganz unterschiedlich. Da gibt es Konflikte, da gibt es aber auch Kollaborationen. Und auch das ist ein Teil, der in meiner Arbeit beleuchtet werden soll. Also welche Rolle spielt eigentlich das internationale Jugendherbergswesen für das nationalsozialistische Regime? Andersrum aber auch, welche Erwartungen und Interessen knüpfen sich vom Ausland aus an die deutschen Jugendherbergen in den 1930er, weniger dann in den 1940er Jahren.
Deine Frage zeigt ja auch, und jetzt Vinzenz' Antwort, dass man das gar nicht kann, so eine Geschichte schreiben, ohne dass man über die Grenzen schaut, weil das Jugendwandern sich tatsächlich eben auch als internationale Bewegung verstanden hat und weil diese unterschiedlichen Interaktionen deutscher Jugendherbergsgäste und des Deutschen Jugendherbergsverbands mit dem Ausland extrem wichtig ist. Und das Spannende ist, Vinzenz hat es ja kurz angedeutet, dass die politisch oft und auch sozialkulturell oft ganz anders konfiguriert waren. Vielleicht muss man generell darauf hinweisen, dass sozusagen das ganz andere Vorstellungen von Friedensarbeit sind, als sie uns aus unserer eigenen Erfahrung vertraut sind. Die wichtigen Protagonisten der internationalen Jugendherbergsbewegung, auch in Deutschland, das waren alles Weltkriegsteilnehmer. Und übrigens Leute, die auf ihre Weltkriegsteilnehmer sehr stolz waren, die aber die Idee hatten, dass Jugendbegegnung auch mit einer nationalistischen Grundierung Friedensarbeit war.
Ja, also wenn man so will, ne, wie wir es vorhin hatten mit dieser Grenzlandpädagogik, ne, dann ist das Überwandern von Grenzen, das kann man ja so sagen, okay, hier ist jetzt eine Grenze und das finde ich aus einer radikal nationalistischen Sicht total blöd, weil ich finde, dass das andere auch zu meiner Nation gehören sollte, oder ich überwandere eben die Grenze und stelle fest, es ist ja eigentlich macht uns das ja gar nicht so unterschiedlich, ob ich jetzt auf dieser oder auf jener Seite der Grenze bin, oder? Also so könnte man das ja dann auch sehen.
So könnte man das sehen. Es gibt auch immer wieder Ego-Dokumente von Jugendwanderern, die das so sehen. Gleichzeitig ist die pädagogisierte Variante dieser transnationalen Fahrten sehr stark nationalisiert. Also die Grenze ist etwas, was man überwindet. Klar, man geht in ein anderes Land. Aber man geht dort nicht hin, um Gleichgesinnte zu treffen, sondern man geht dorthin, um quasi die andere Charakteristik des anderen Landes zu sehen. Und zum Beispiel, es gibt in den 30er Jahren, auch durchaus von den Nationalsozialisten gefördert, internationale Jugendherbergstreffen. Dort kommen quasi Leute aus unterschiedlichen, also Jugendliche und junge Erwachsene aus unterschiedlichen Nationen zusammen und zeigen sich dann gegenseitig Volkstänze, Lieder, zeigen quasi ihre nationale und kulturelle Eigenheit. Und darüber findet auch der NS einen Resonanzraum im Ausland. Also der NS präsentiert die deutschen Jugendherbergen auf zahlreichen internationalen Kongressen, zum Beispiel auch im Zuge der Pariser Weltausstellung, der 37, der Brüsseler Weltausstellung 36. Das sind alles große Plattformen, wo der NS sich auch gar nicht so sehr als politische Bewegung inszeniert, sondern als nationale Erhebung. Er zeigt dort quasi über die Jugendherbergen, schaut mal, was wir eigentlich hier für tolle Wohlfahrtsarbeit machen, was für ein attraktives Freizeitsystem wir bieten und inwiefern wir hier nationaler Erwartung Ausdruck verleihen und eine nationale Kultur fördern. Ja, und Kritik an diesem deutschen Jugendherbergswesen wird eben sehr stark zurückgewiesen, indem die Nationalsozialisten sagen, das richtet sich gegen den deutschen Volkscharakter an sich. Also hier steht quasi nicht die Politik des NS in der Kritik, sondern das Wandern an sich, das deutsche Wesen, das ist die Argumentation.
Wir waren heute bei ungefähr 9 Millionen Übernachtungen heutzutage, ne? Für diesen Zeitraum, da hast du da auch nochmal irgendwelche Zahlen, weil so allein was so Impact betrifft, ne? So ist das jetzt in dieser Zeit eigentlich ein Nischenphänomen, also in der Weimarer Republik und im NS oder auch so breit wie jetzt eigentlich? Ich meine, 9 Millionen Übernachtungen ist schon einiges, trotzdem.
Also am Ende der Weimarer Republik waren es, glaube ich, also kurz vor der Weltwirtschaftskrise ungefähr 3,5 Millionen. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, verdoppelt sich die Zahl der Übernachtungen bis 1939. Danach wird ja ein erheblicher Teil der Jugendherbergen anders verwendet. Also es gibt noch so einen Teil, der so von der Hitlerjugend so für Schulungen und so benutzt wird. Aber dann wird aus den Jugendherbergen werden Reservelazarette, werden Kriegsgefangenenlager und andere Einrichtungen im Rahmen der Kriegswirtschaft.
Und ich habe vorhin sehr stark abgehoben auf die Bedeutung des internationalen Jugendtourismus. Zwischen 35 und 38 entfallen 828.000 Übernachtungen auf ausländische Besucher. Das sind etwas über 2%. Das klingt jetzt nicht viel, wenn man aber weiß, dass die inländischen Jugendherbergsbesuche sehr stark quasi mit der HJ zusammenhängen, die quasi sehr zentralisiert ist, die sehr viele Jugendliche durch diese Herbergen schleust, ist das durchaus eine ziemlich große Zahl und das ist eine ziemlich große Steigerung zu den Zahlen von vor 1933.
Ah ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass dann die BesucherInnen von außerhalb sozusagen dann so
steigen. Das ist immens, das ist wirklich immens.
Ja. Das ist schon beeindruckend. Diese Zahl erklärt sich nämlich nicht nur daraus, dass der NS so attraktiv für viele ist, sondern dass sich zum Beispiel in Frankreich, aber eben auch in England, gibt es sozialtouristische Initiativen, ja, und die gründen sich auf der Basis von einer neuen Sozialgesetzgebung. Wir haben Mitte der 30er Jahre zum ersten Mal staatlich geförderte Initiativen, dass zum Beispiel Urlaub einer breiten Bevölkerungsschicht bezahlt wird. Und bezahlter Urlaub führt dazu, dass die Leute jetzt touristische Angebote brauchen. Ja, und es entwickelt sich quasi ein Markt dafür. Und deutsche Jugendherbergen sind Teil dieses Sozialtourismusmarkts in England. Und deshalb kommen auch so viele Engländer in die deutschen Jugendherbergen, weil es einfach sehr, sehr attraktiv ist. Ja, und dann ist 1936 noch so etwas wie Olympia, wo das nationalsozialistische Regime ohnehin quasi vorhat, so viele Ausländer wie möglich ins Land zu holen, um dort quasi das Märchen eines guten Deutschlands oder eines funktionierenden Nationalsozialismus aufzuführen. Ja, und die Engländer kommen in Scharen.
Das heißt also, britische Sozialgesetzgebung steigert den, wenn man so will, Umsatz durch Durchsatz, Durchlauf in deutschen Jugendherbergen. So.
Das ist auf jeden Fall.
Vergrößert das Publikum für nationalsozialistische Propaganda.
Oder es ist ein wichtiger Faktor.
Was bleibt denn dann davon eigentlich übrig, wenn das so politisch dann aufgeladen wird und sich teilweise ja Landesverbände ja freiwillig, wie ihr gesagt habt, eigentlich eingegliedert haben? Wie kann man denn dann nach 45 dann da einfach weitermachen?
Das Deutsche Jugendherbergswerk kann nach 45 eigentlich nahtlos weitermachen, aufgrund der Gleichschaltung, die es 1933 erfahren hat. Die beiden Gründer des Jugendherbergsverbands, Wilhelm Münker und Richard Schirmann, die wir an dieser Stelle auch mal erwähnen. Münker zieht sich 33 aus dem Verband zurück. Schirmann bleibt noch im Verband, also hat dort aber sehr starke persönliche Konflikte mit der HJ-Führung, also wird Stück für Stück aus dem Verband hinausgedrängt. Und die beide holen sich quasi in ihrer Selbstvorstellung 1945 ihr Werk zurück und verkaufen das auch nach außen hin als: wir übernehmen von den Nazis wieder das ehemals demokratische Werk in seiner demokratischen Verfasstheit. Ja. Und die Alliierten sind in dieser Zeit darauf angewiesen, dass es bestimmte Jugendangebote gibt. Und sie sind auch darauf angewiesen, dass es deutsche Träger gibt, die quasi die Demokratisierungspädagogik mitentwerfen. Ja. Und das Jugendherbergswesen wird eben zu einem großen Akteur in dieser Entwicklung, auch weil es sehr gut darin ist, quasi Kontinuitäten, die es über die Zäsur 33 gab, zu verstecken.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Entwicklung, die wir im Bereich der Jugendherbergen beobachten, eine ist, die wir auf eigentlich allen gesellschaftlichen Bereichen beobachten können. Also auch erstmal der Normalfall. Da geht es dann auch darum, bestimmte Interessen durchzusetzen. Das sind manchmal so richtig harte materielle Interessen, also Immobilien zum Beispiel. Das wissen wir ja sozusagen aus anderen Feldern des gesellschaftlichen Lebens, also aus der Forschung zu Behörden im Nationalsozialismus, aus dem Kunstbetrieb, das ist gerade so ein Feld, auf dem ich unterwegs bin, wissen wir das eigentlich ziemlich gut. Bei den Jugendherbergen fangen wir jetzt gerade mal an hinzuschauen. Jugendherbergen sind insofern ein bisschen anderer Fall, weil sie, zum Beispiel die Gewerkschaften, eine zivilgesellschaftliche Organisation sind. Also etwas, was sich so quasi nicht so ganz einfach unter die Gleichschaltungsglocke bringen hat lassen. Und da ist es schon so, Ich glaube, das war der Religionsphilosoph Tagore, hat mal gesagt, Geschichte krallt sich von hinten an uns ran. Und das Bild finde ich eigentlich ganz schön, weil es zeigt, dass auch wenn wir versuchen, uns in unserer Gegenwart zu bewegen, wir sozusagen immer ein Gepäck mit uns tragen, das unsere Bewegungen auf unterschiedliche Art und Weise formt. Und ganz lange, also ich habe das eben so als junger Wissenschaftler selber noch erlebt, war das sehr schwierig. Da haben Organisationen eher gemauert, wenn man danach gefragt hat. Das ist heute Gott sei Dank anders. Bei den Behörden, bei den Unternehmen sind wir da relativ weit inzwischen. Bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen stehen wir da eher am Anfang. Und deswegen ist es eigentlich gut. Und da muss man sagen, gehört das Jugendherbergswerk eher zu den Vorreitern, dass man solche Fragen stellt. Also solche Fragen kommen ja auch aus dem Verband. Und dass der Verband ein Forschungsprojekt sponsert, das wissenschaftlich total unabhängig Fragen stellt, die sozusagen Wissenschaftler in ihrem System stellen, das würde ich jetzt erstmal sozusagen als positive Entwicklung sehen.
Okay.
Also er bezahlt das ZZF dafür, dass wir diese Studie machen. Er bezahlt nicht das Projekt.
Gut.
Das ist ein großer, also wir sind nicht Angestellte des Jugendherbergswerks, sondern wir haben Forschungsvereinbarungen. Es gibt vom Jugendherbergswerk und einer ihm verbundenen Stiftung so eine finanzielle Dotation an das ZZF und das ZZF entscheidet dann sozusagen nach eigenem Ermessen und haushaltsrechtlichen Regeln über die Verwendung. Und das meiste geht dann tatsächlich in Vincent. Aber es ist, es gibt ja auch sozusagen eine Selbstaufklärung, die innerhalb der Organisation stattfindet durch angestellte Historiker. Sowas ist immer schwierig.
Es wurde ja gesagt, so viel Wissen gibt es darüber eigentlich noch gar nicht. Und wenn man so grundlegend forscht, dann kann ich mir vorstellen, so wie bei vielen anderen Forschungsprojekten ja auch, dann gibt es vielleicht auch Momente, wo du überrascht bist, weil was du findest, weil du das gar nicht erwartet hättest vielleicht oder weil es so ganz anders ist, als was du erwartet hättest. Ist dir da schon was begegnet?
Also der große Aha-Effekt, das ist jetzt im Interview auch schon angeklungen, ist tatsächlich, dass dieser Jugendtourismus viel internationaler ist, als ich dachte. Und dass er 1933 eben keinen Rückgang erlebt, sondern einen Aufschwung. Und das macht mein Projekt ziemlich interessant, weil man ausgehend von diesem Befund fragen kann, welche Rolle eigentlich dieser Jugendtourismus für die NS-Auslandspropaganda, aber auch für das Selbstverständnis der deutschen Jugendlichen im NS heißt. Die Hypothese, die im Raum steht, ist tatsächlich, dass Jugendtourismus auch in andere Länder eine Attraktion war, die man dem Regime gut geschrieben hat, also die auf jugendlichen Affinitäten für das Regime geweckt hat.
Wir haben ja eben mal gesagt, so eine unserer Eingangsfragen war die so nach den unterschiedlichen Funktionalisierungen von jugendlichem Sozialtourismus in unterschiedlichen politischen Regimen. Und als wir dieses Projekt entwickelt haben, haben wir diese Frage tatsächlich eher nach innen gedacht. Also wo gibt es sozusagen gegenüber der eigenen Bevölkerung ganz direkte Funktionalisierung oder unterschiedliche Zugriffe auf den Raum Jugendherberge? Und das würde ich sagen, ist eigentlich eine ganz typische Erfahrung für Historikerinnen und Historiker. Und das macht diesen Beruf ja so interessant, ist, dass man sozusagen, dass die eigenen Vorannahmen im Kontakt mit den Quellen manchmal zerstäubt werden oder sozusagen umformuliert werden müssen. Ich formuliere es jetzt mal etwas weniger dramatisch. Aber das ist ja, finde ich, genau das, was Forschung aufmacht. Dass alles, was wir uns vorstellen, an den Quellen geprüft wird und dann sozusagen manchmal auch durch die Quellen widerlegt wird. Ne?
Die eigenen Vorannahmen durch die Quellen pulverisieren lassen. Klingt ziemlich spaßig, Geschichtswissenschaft auch mal so zu denken. Mit offenen Augen und echter Neugier. Auch mich hat das überrascht, diese internationale Komponente der Jugendherbergen. Und auch, wie viele Kontinuitäten es in ihrer Geschichte gab. Das zeigt doch mal wieder, harte Grenzen in Zeit und Raum sind eher nicht so hilfreich, wenn wir unsere Gegenwart und ihr Zustandekommen verstehen wollen. Am Ende dieser Folge habe ich noch einen Hinweis für euch. Auch im neuen Jahr wird es weitergehen mit der neuen Staffel des ZZF-Podcast, deren Auftakt ihr eben gehört habt. Und zwar auf Spotify, Apple Podcast und per RSS-Feed. Gebt uns gern so viele Sterne, wie ihr könnt. Und haltet die Augen und Ohren offen, vielleicht erwischen euch ein paar neue Gedanken. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zuhören und fürs Mitdenken und gerne bis zum nächsten Mal, euer Tim.